Wir fahren fort mit unserer Serie durch das letzte Buch der Heiligen Schrift. Und so lade ich euch ein, die Bibel mit mir aufzuschlagen zur Offenbarung Kapitel 15. Offenbarung des Johannes Kapitel 15. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Und nach diesem sah ich. Und der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, bekleidet mit reinem, glänzenden Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldenen Schalen, voll des Grimmes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt, von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Amen. Amen. Lass uns beten. Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern dir gib alle Ehre. Denn groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Nation. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig. Und so kommen wir vor dein heiliges Angesicht, um dein heiliges Wort zu hören, um dich anzubeten, in Furcht und Zittern und gleichzeitig erfüllt mit unaussprechlicher Freude. Lass uns staunen und führe uns in tiefe Anbetung über deine Erlösung, über deine Größe. Wir preisen dich, unser Herr und Gott, in Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte vom Exodus, vom Auszug des Volkes Israels aus Ägypten. Das Volk, wie ihr wisst, befand sich ein paar hundert Jahre lang in einem fremden Land. Ein Land, wo Götzen angebetet wurden, wo Zauberei getrieben wurde. Und ihr wisst, die Juden wurden dort zu Sklaven gemacht. Sie wurden unterdrückt und ausgebeutet, mit Gewalt zur Sklavenarbeit gezwungen. Die Ägypter ließen die Kinder der Israeliten ermorden. Und es heißt in der Schrift: Das Leben der Juden wurde bitter gemacht. Das Elend war groß. Sie seufzten, sie schrien. Und der Herr, unser Gott, hörte sie. Er kam herab, ja, er sandte einen Retter, Mose, einen Mann, den er aufrichtete inmitten des Volkes. Er erscheint vor dem Pharao, dem Herrscher Ägyptens. Und er sagt: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Es geht um die Anbetung Gottes. Der Pharao aber antwortete ihnen: Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Der Pharao verachtet den Schöpfer des Himmels und der Erde. Er wollte nicht gehorchen, er wollte sie nicht ziehen lassen. Und darum sandte der Herr schreckliche Plagen über Ägypten. Und die letzte Plage war die schlimmste, wie ihr wisst. Der Herr ging um Mitternacht aus und schritt einher inmitten von Ägypten und tötete jedes erstgeborene Kind der Ägypter. Auch der Thronfolger des Pharaos, sein Sohn, starb in jener Nacht. Es gab ein großes Jammergeschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem es nicht einen Toten gab. Also gaben die Ägypter auf. Sie schickten das Volk fort. Die Israeliten zogen aus. Aber der Pharao änderte schon bald seine Meinung. Er zog mit seiner ganzen Armee aus, den Israeliten hinterher. Die Juden stehen am Meer, sie sind eingekesselt. Die Soldaten der Ägypter kommen näher. Die Israeliten geraten in Furcht. Und nun wisst ihr, was Unfassbares, Erstaunliches passiert ist vor ihren Augen. Da, wo sie sich am wenigsten erwartet haben. Plötzlich bewirkt Gott dieses unaussprechliche Wunder. Er spaltet das Meer. Die Schrift gebraucht verschiedene Worte, Beschreibungen, um das zu erklären, was hier passiert ist. An einer Stelle heißt es in der Schrift, das Wasser erstarrte, wie geronnen. Jüdische Ausleger sagen, dieses Wasser wurde unbeweglich, wie Glas, wie eingefroren, wie Glaswände. Die Israeliten konnten trockenen Fußes das Meer durchqueren und einige verlieren das aus den Augen, aber all das passierte bei Nacht. Im Dunkeln. Die ganze Nacht hindurch wanderten sie, geleitet und geschützt von der Feuersäule, von Gottes Gegenwart. Und die Armee der Ägypter kommt näher. Und dann plötzlich, beim Anbruch des Morgens, heißt es in Exodus 14, das Wasser kehrte zurück und bedeckte die Wagen und Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen übrig. Die Söhne Israels aber waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gegangen und das Wasser war ihnen eine Mauer zu rechten und zu linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Was für eine gewaltige Rettung, ein Wunder ohnegleichen. Hinter dieser großen Rettung steht ein großer Retter, der lebendige Gott, der mächtige Erlöser, der sich über sein Volk erbarmt und es befreit. Wie gewaltig muss es gewesen sein, das alles zu erleben. Kein Wunder, dass die Geschichte des Exodus weitererzählt wurde, tausende Jahre hindurch bis heute, von Generation zu Generation. Es war die Rettung schlechthin für die Juden. Und ich denke manchmal, wenn ich das lese, wie herrlich wäre es doch gewesen, dabei zu sein, diese Rettung mit eigenen Augen zu sehen und zu erfahren. Doch dann, gerade wenn ich die Offenbarung lese, fällt mir wieder ein. Nein, wir alle sind Teil einer viel größeren Rettung. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber du bist Teil eines größeren Exodus, der vor deinen Augen geschieht. Die Geschichte des Auszugs wiederholt sich, nur aber tausende Male größer und herrlicher und gewaltiger als das, was dort in Ägypten passiert ist. Und du bist Teil davon. Du bist Teil davon. Hier in Offenbarung Kapitel 15 lesen wir von einem größeren Exodus. Johannes beginnt dieses Kapitel 15 im Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Der Exodus, der Auszug aus Ägypten war groß und wunderbar. Aber was hier nun berichtet wird, übertrifft das alles bei Weitem. Es ist etwas, was dich zum Staunen bringt. Die Offenbarung zeigt dir, sie offenbart dir, dass du Teil eines gewaltigen, größeren Exodus bist. Und jeder von euch, gläubig und ungläubig. Jeder ist Teil davon. Es ist ein weltweiter Exodus. Die Frage ist nur, auf welcher Seite du stehst. Auf der Seite der Ägypter? Oder bist du Teil des Volkes Gottes? Es gibt keine Neutralität. Es kommt ein neuer, größerer Exodus und Gott wird sein Volk herausführen zur ewigen Erlösung. Es geht hier um dein Schicksal, es geht um deine Zukunft. Die Frage ist, ob du ewig untergehen wirst oder ewig feiern wirst mit dem Volke Gottes. Lasst uns diesen größeren Exodus anschauen. Und das Erste, das wir betrachten wollen, ist: Gott, der Allmächtige, ist zornig und er sendet Plagen, um den Exodus herbeizuführen. Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens. Ägypten war ein götzendienerisches Königreich. Sie beteten alles an, sogar Menschen, sogar den Pharao, alles, nur nicht den wahren Gott. Und das ist erstaunlich, denn eigentlich kannten die Ägypter den einzig wahren Herrn durch Josef. Der Herr rettete die Ägypter vor dieser katastrophalen Hungersnot. Sie alle verdanken ihm überhaupt ihr Leben, dass Ägypten überhaupt noch blüht und existiert und da ist. Der Pharao verdankt seinem Thron dem Herrn. Aber sie kannten den Herrn nicht mehr. Und sie wollten ihn nicht verherrlichen und ihm nicht gehorchen. So war es in Ägypten. Und nicht nur das. Nicht nur, dass sie den Herrn nicht ehrten, nein, sie bedrängten und unterdrückten und verfolgten auch sein eigenes Volk. Sie machten ihnen das Leben bitter. Und genauso wie es in Ägypten war, ist es auch heute in der ganzen Welt, nur in einem größeren Ausmaß. Alle Menschen auf dieser Welt leben allein durch die Gnade des Herrn. Er ist es, der sie speist, der sie versorgt, aber sie haben allesamt den Herrn vergessen. Keiner will ihm ehren, keiner will ihm gehorchen. Da ist keiner, der Gott sucht, sagt der Apostel Paulus. Sie ehren Menschen, sie ehren den Pharao, aber sie ehren nicht den Herrn. Es ist ein gottloses Weltreich, in dem wir leben. Wir haben gelernt, dass die Offenbarung dieses gottlose Weltreich als Tier bezeichnet, denn es ist entmenschlicht. Eigentlich sollten wir Menschen, dieses Weltreich sollte den Sohn des Menschen, Christus, ähnlich sein. Doch wir sind so entmenschlicht, so abgefallen, so verdorben, dass wir dem großen Drachen, dem Satan, ähnlich geworden sind. Wir sind ein Tier geworden, diese Gesellschaft. Sie spiegelt nicht mehr Gottes Wesen wider, sie spiegelt das Wesen des Satans wider. Und das Tier hat ein Bild, haben wir gelernt. So wie Ägypten ein Bild hatte, einen Führer, den Pharao. Und so hat die ganze Welt einen Führer, so lesen wir in der Heiligen Schrift, den Antichristen. Diese Welt und sein Antichrist, sie wollen die Christen nicht ziehen lassen. Sie machen ihnen das Leben bitter. Und du fragst aber, Peter, das kannst du doch jetzt nicht vergleichen, unser Leben hier mit dem Leben der Israeliten in Gefangenschaft Ägyptens. Sag mir, würdest du das auch sagen zu den ungefähr 300.000 Christen, die in Nordkorea verfolgt werden, von denen ich vor kurzem gelesen habe, dass sie vor Hunger Lehm essen? Willst du sagen, ihre Situation hätte nichts zu tun mit der Situation der Ägypter? In Ägypten, wo die Israeliten arbeiten mussten, sodass ihr Leben bitter war, in Sklaverei. Manche von denen in Nordkorea haben nie das Tageslicht gesehen. Sie arbeiten in Arbeitslagern. Kinder wurden dort geboren. Haben wir nicht gerade von unseren Geschwistern aus China gehört, dass du nicht mehr Bibeln kaufen kannst? Und denke daran, an wen die Offenbarung eigentlich geschrieben wurde. Denke an die sieben Gemeinden, an welche sich eigentlich diese Offenbarung richtet. Haben wir nicht gelesen, wie sie leiden mussten, wie sie verfolgt wurden, wie sie ins Gefängnis geworfen wurden? Haben wir nicht gelesen in Offenbarung Kapitel 6, und als das fünfte Siegel geöffnet wurde, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Wie wird das Volk Gottes bedrängt hier auf Erden? Durch Unterdrückung. Und wir haben gehört, dass es Verfolgungswellen gibt. Nicht jede Zeit ist so schlimm. Aber es gibt die Verfolgung in dieser Welt. Und nicht nur das, wir haben uns auch mit 2. Petrus Kapitel 2 beschäftigt, wo die Rede von Lot ist. Da heißt es, Gott rettete den gerechten Lot, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende gerechte Lot wurde gequält durch das, was er sah und hörte Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Das heißt, Lot litt, er wurde gequält, er fühlte sich wie ein unterdrückter, geschundener Sklave, wie jemand, der dort raus will. Und was tat der Herr? Er kam, er ergriff ihn an Arm und zog ihn raus. Und was tat er mit Sodom und Gomorra? Er zerstörte es. Und so tat er es mit Ägypten. Er wird Plagen senden, das sehen wir hier. Es ist sein Grimm. Die Offenbarung lehrt uns, Gott sendet Plagen. Und diese Plagen, das erinnert uns an Exodus. Lass uns diese Plagen genauer anschauen, ab Vers 6. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, bekleidet mit reinem, glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldenen Schalen voll des Grimmes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Achtet darauf, und das ist so wichtig zu begreifen, ihr Lieben, diese Plagen gehen hervor aus dem Tempel Gottes. Die Engel hier sind gottesdienstlich gekleidet. Sie sind geschmückt für den Dienst am Tempel des Herrn. Diese Engel sind rein und unschuldig und heilig. Was sie tun hier, diese Gerichtshandlung, ist vollkommen gerecht. Sie tragen goldene Schalen, die zum Tempelgottesdienst gehören. Und das musst du verstehen, das Strafgericht über diese gottlose Welt ist, und das lehrt uns die Offenbarung hier, Teil des himmlischen Tempelgottesdienstes. Die Plagen über diese Welt sind Teil des himmlischen Gottesdienstes. Denke darüber nach. Das Strafgericht ist Teil der Verehrung Gottes. Es ist Teil der Anbetung Gottes. All das, die Zerstörung und das Gericht über diese Welt, dient zur Ehre und zur Anbetung, ja zum Lobpreis Gottes. Es ist die Rede von sieben Engeln, die beauftragt sind mit einer gottesdienstlichen Tätigkeit. Was sie tun, nämlich den Zorn Gottes über die Welt ausgießen, ist nichts anderes als ein gottesdienstlicher Akt. Es geschieht zum Lobpreis des Herrn. Und bedenkt, in Kapitel 5 haben wir bereits von goldenen Schalen gehört, voller Räucherwerk, nämlich die Gebete der Heiligen. Nun aber sind diese Schalen gefüllt mit dem Grimm Gottes. Erinnert euch daran, dass die Offenbarung uns lehrt, die Plagen, die Gott sendet, sind nichts anderes als die Antwort Gottes auf die Gebete der Heiligen. Die Heiligen füllen die Schalen mit Bittgebet und flehen und rufen, Herr, komme bald, befreie uns aus dieser Welt, bringe dein Gericht. Und Gott antwortet, indem er gefüllte Schalen seines Grimmes sendet aus dem Tempel. Er hört das Schreien der Märtyrer, die riefen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen. Und was er nun tut, ist eine heilige Erhörung aus seinem Tempel. Der Herr hört das Schreien seiner Kinder, so wie er es in Ägypten gehört hat. So lesen wir in 2. Mose 3. Und der Herr aber sprach zu Mose, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten. Und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Und ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen. In ein gutes und geräumiges Land. Genauso wird der Herr mit der ganzen Erde verfahren. Er hört das Schreien seiner Kinder und die Schalen der Hilferufe seiner Kinder, sie sind gefüllt. Und er wird antworten mit gefüllten Schalen seines Grimmes, des Zornes Gottes, von dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dass er kommt, um sein Volk zu befreien, bedeutet Erlösung für sein Volk, aber Gericht für die Ägypter, Gericht für alle Gottlosen in dieser Welt. Und die ganze Schöpfung hier stimmt mit ein. Schaut einmal, Vers 7. Und eines der lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldenen Schalen, voll des Grimmes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben durch eine andere Stelle gelernt, dass diese vier lebendigen Wesen himmlische Gestalten sind, die die gesamte Schöpfung Gottes vor Gott repräsentieren und stellvertretend für alle Schöpfung vor Gott stehen und ihn anbeten. Die Tag und Nacht rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Allmächtiger, der da war, der da ist und der da kommt. Und sie geben Gott, der auf dem Thron sitzt, Herrlichkeit, Ehre und Danksagung. Und sie stimmen ein in diesem gottesdienstlichen Akt der heiligen sieben Engel. Sie geben den Engeln die Schalen voller Grimm, voll des Zornes Gottes. Alles stimmt ein in diese große Verherrlichung Gottes. Da ist niemand im Himmel. Da ist niemand, der Gottes Herrlichkeit gesehen hat, der seine Hand wehren möchte und sprechen möchte, was tust du? Sie alle verstehen seine Heiligkeit. Sie alle verstehen die Verdorbenheit dieser Welt. Das Gericht ist gerecht und es ist fällig. Gott handelt nun, Vers 8. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt und die Herrlichkeit Gottes, von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Der Tempel im Himmel wird erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes und mit seiner Macht. Niemand kann in den Tempel eintreten. Warum ist das so? Nun, wir wissen, dass dies auch geschah, als die Stiftshütte und auch der Tempel dann eingeweiht wurde. Kein Priester konnte noch eintreten. Die Herrlichkeit Gottes war so groß, keiner würde es überleben. Und darum manifestiert Gott das hier, symbolisiert es hier, macht es sichtbar durch diesen Rauch, weil jeder Mensch versteht, ich kann nicht überleben in einem Raum, der voller Rauch ist. Einige von euch wissen vielleicht, dass es heute einen großen Brand gab in dem Trump Tower in New York. Und viele sagten von den Feuerwehrmännern, es ist schwer, dort überhaupt reinzugehen, weil alles erfüllt ist mit Rauch. Jeder weiß, ein Mensch kann nicht existieren in einem Raum, der erfüllt ist mit Rauch. Und Gott möchte dadurch zeigen, dieser unbetretbare Rauch soll dich Furcht lehren und dir deutlich machen, du kannst nicht existieren in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Dir bleibt die Luft weg. Du kannst nicht am Leben bleiben. Aber es meint hier noch mehr, denn es heißt, keiner konnte eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet sind. Warum wird hier diese Zeitspanne genannt? Nun, es ist klar, Gottes Zorn brennt. Er wird nun sein Gericht vollenden und keiner wird ihn davon abhalten. In dem Tempel ging man zum Beispiel, um Fürbitte zu leisten. Hier ist es nicht mehr möglich. Gott lässt hier nicht mehr mit sich reden. Er wird seine Plage nicht mehr zurücknehmen. Die Zeit der Gnade ist nun vorbei. Das Gericht wird nun ein für alle Mal in voller Härte vollzogen. Die Strafgerichte, die wir bisher gehört haben, von denen wir bisher gehört haben in der Offenbarung, waren stets Teilgerichte, wenn du dich daran erinnerst. Es wurde immer nur ein Teil der Erde geschlagen. Immer nur war ein Teil der Menschheit betroffen. Aber jetzt schont der Herr nicht mehr. Immer wieder haben wir gelesen, wie der Herr schonte, wie er sich zurückhielt, wie er die völlige Vernichtung aufschob, wie er Raum zur Buße gab. Aber hier brennt der Zorn Gottes in voller Kraft und nichts und niemand wird ihn aufhalten. Keiner soll in seine Nähe kommen. Er offenbart sich nun in vollkommener Weise als das verzehrende Feuer. Wo der Herr zum Beispiel Gericht über Juda bringen wollte, sagte er zu seinem Propheten Jeremia in Kapitel 7, du aber, bitte nicht für dieses Volk und erhebe weder Flehen noch Gebet für sie und dringe nicht in mich, denn ich werde dich nicht hören. Die Zeit der Gnade ist vorbei. Keine Fürbitte mehr. Nichts hält Gottes Zorn mehr zurück. Wie es heißt im Klagelied Kapitel 3. Du hast dich in Zorn gehüllt und hast uns verfolgt. Du hast uns umgebracht ohne Mitleid. Du hast dich in eine Wolke gehüllt, sodass kein Gebet hindurchdrang. Kein Gebet dringt hindurch. Jetzt wird der Herr seinen Grimm vollenden und keiner wird vor ihm bestehen können. Achte darauf, was hier steht in Vers 5. Und nach diesem sah ich, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Als die Israeliten aus Ägypten auszogen, richteten sie das Zelt des Zeugnisses auf die Stiftshütte, eine Hütte, die als Tempel diente, als Begegnung und Anbetungsstätte für den Herrn. Und warum hieß dieses Zelt in der Wüste eigentlich Zelt des Zeugnisses? Weil die 10 Gebote, die 2 Gesetzestafeln darin aufbewahrt wurden. Das Zeugnis von Gottes gerechtem, heiligen Willen. das Zeugnis seiner heiligen Gebote. So heißt es in 2. Mose 31. Und als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die 2 Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Der Herr hat den Menschen ein Zeugnis gegeben. Wie es heißt in 5. Mose 30, siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute und den Tod und das Böse. Diese Welt hat ein gewaltiges Problem, denn der Herr hat ein Zeugnis gegen sie. Der Herr hat seine heiligen Gebote aufgerichtet und sie zeugen gegen diese Menschheit. Und keiner kann vor ihm bestehen. Jeder wird umkommen. Der Herr wird seine Plagen bringen, vollends über diese Welt. Keiner wird am Leben bleiben. Die ganze Erde wird von Feuer und Rauch erfüllt sein. Alle, die geistlich gesprochen zu Ägypten gehören, alle, die Gott nicht anbeten, die ihn nicht ehren, die ihm nicht gehorchen, sie werden untergehen. Der Exodus, der auf uns zukommt, bedeutet zunächst einmal Gericht über alle Ungläubigen. Erlösung bedeutet zunächst einmal Gericht, aber nicht nur das. Wiederum, wie Johannes es immer wieder tut, gewährt Gott uns hier auch, so schreibt uns das Johannes auf, einen Einblick, der uns Hoffnung gibt. Und das ist das Zweite, was wir uns anschauen wollen. Der Herr führt die Seinen heraus zum größeren Exodus, Vers 2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Hafen Gottes. Wir sehen hier das Volk Gottes, wie es steht am gläsernen Meer. Und von diesem gläsernen Meer haben wir schon gelesen in Kapitel 4. Es befindet sich direkt vor dem Thron Gottes. Diese Menschen hier sind nicht mehr auf Erden. Diese Menschen sind nicht mehr in Ägypten. Diese Menschen wurden herausgeführt. Sie haben den Exodus erlebt. Sie stehen auf der anderen Seite des Meeres. Dieses Meer trennt den Himmel von der Erde. Dieses Meer trennt die Menschen von dem lebendigen Gott. Doch diese hier sind angekommen. Sie stehen bei ihm im Reiche Gottes. Sie sind wie die Israeliten, die einst auf der sicheren Seite des Meeres standen. Diese Menschen hier haben überwunden. Sie haben das Tier und das Bild und die Zahl seines Namens überwunden. Sie haben Ägypten überwunden. Sie haben den Pharao überwunden. Und sie haben das Mahlzeichen nicht angenommen. Das heißt, sie wurden niemals Teil von Ägypten. Sie blieben immer ein Fremdkörper im Land. Sie ehrten und verehrten und gehorchten ihrem Gott. Sie übereigneten sich nicht dem Pharao und seiner Gesellschaft und seinem Glauben. Sie gehorchten Gott mehr als den Menschen. Diese Menschen sind zwar in der Welt gewesen, aber sie waren nicht von dieser Welt. Sie haben nie ihre Knie gebeugt vor dem Pharao. Nein, sie sind Überwinder. Sie stehen am Meer und sie stehen auf Gottes Seite. Und schaut, dieses Meer ist wie Glas, fest, unbeweglich, ohne Regung. Erstarrtes Wasser, wie das Meer beim Exodus. Dieses Meer vor dem Thron ist mit Feuer gemischt. Der Herr unterwirft sich in seinem Gericht alle Völker. Die tobenden Völker, die jetzt noch aufstehen und sich gegen ihn erheben, wie Ägypten und der Pharao. Er unterwirft sie alle in seinem Zorngericht, so dass Stille ist. Gott ist abgeschieden, unerreichbar von einem Sünder. Er im ewigen, gelobten Land, in seinem Himmelreich. Es ist abgetrennt, durch ein unüberquerbares Meer getrennt. Nur Gott selbst führt in seiner Heiligkeit, in sein ewiges Reich, in das gelobte Land. Diese Menschen hier haben die Welt überwunden. Ihr Leben lang mussten sie seufzen, wie der Apostel Paulus das geschrieben hat in unserer Lesung im Neuen Testament. Wie wir seufzen und uns sehnen danach, endlich in die Ewigkeit einzugehen. Diese Menschen hier haben geseufzt, aber sie wurden befreit. Was taten denn die Israeliten, als sie dann auf der anderen Seite des Meeres standen, als sie ein für alle Mal diesen Feind Ägypten überwunden hatten? Es heißt, sie sangen ein Lied. Übrigens nachzulesen in Exodus Kapitel 15, einfach zu merken. Offenbarung Kapitel 15, der größere Exodus. Exodus Kapitel 15, der Exodus aus Ägypten. Und so heißt es hier auch bei dem größeren Exodus in Kapitel 15 Offenbarung, und sie singen, Vers 3, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Sie singen das Lied Moses. Was hat das zu bedeuten? Schlagt einmal mit mir auf zu Exodus Kapitel 15. Lest mit mir. Exodus Kapitel 15. Hier lesen wir das Lied des Moses. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist Jah, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters, und ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe sein Name. Die Wagen des Pharao und seine Streitmacht warf er ins Meer. Die Auslese seiner Wagenkämpfer versank im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie. Sie fuhren in die Tiefen wie ein Stein. Deine Rechte, Herr, ist herrlich in Kraft. Deine Rechte, Herr, zerschmetterte den Feind. Und in der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder, die sich gegen dich erheben. Du lässt los deine Zornesglut, sie verzehren sie wie Strohstoppeln. Beim Schnauben deiner Nase türmten sich das Wasser, die Ströme standen wie ein Damm und die Fluten gerannen, wir können auch übersetzen, erstarrten im Herzen des Meeres. Es sprach der Feind, ich jage nach, ich hole ein, ich verteile Beute. Es sättige sich an ihnen meine Gier, ich zücke mein Schwert, meine Hand tilge sie aus. Du aber bliesest mit deinem Atem, das Meer bedeckte sie. Sie versanken wie Blei in gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich so herrlich in Heiligkeit, furchtbar in Ruhmestaten, wundertuend? Du strecktest aus deine Rechte, die Erde verschlang sie. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deinen heiligen Wohnungen. Es hörte es die Völker, sie bebten, Angst ergriff die Philisters Bewohner und wurden bestürzt, die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs, Zittern ergriff sie. Es verzagten alle Bewohner Kanaans, es überfiel sie Schrecken und Furcht, vor der Größe seines Arms wurden sie stumm wie ein Stein, während hindurchzog dein Volk, Herr, während hindurchzog das Volk, das du erworben. Du wirst sie bringen und pflanzen auf dem Berg deines Erbteils, die Städte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, das, Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr ist König auf immer und ewig. Denn als die Pferde des Pharao mit seinen Wagen und mit seinen Reitern ins Meer gezogen waren, hat der Herr das Wasser des Meeres über sie zurückkehren lassen. Aber die Söhne Israels sind auf trockenem Land mitten durchs Meer gegangen. Was ist das Lied des Knechtes Gottes? Was ist das Lied des Mose? Ist das ein Lied über Mose? Nein, es ist ein Lied von Mose über Gott. Es ist ein Lied für Gott. Es ist ein Lied über Gott als den siegreichen Kriegsherrn. Er hat die Armee des Feindes besiegt. So wie der Herr sprach, ihr aber seid stille, seht, wie ich für euch kämpfe. Er hat das Volk herausgeführt. Und all das wiederholt sich, nur aber tausende Male herrlicher und gewaltiger. Der Herr wird sein Volk herausführen aus dieser Welt, aus diesem gottlosen Weltreich, aus den Händen des Antichristen. Er wird uns sicher führen in die Herrlichkeit, in seine Wohnung, in unsere Heimat. Er wird uns führen zu sich selbst, auf das wir stehen am anderen Ende des Meeres und seine herrliche Rettung, seine Erlösung, sein Exodus bewundern und bestaunen und ihn anbeten in alle Ewigkeit. Und es heißt hier, es wird noch mehr gesungen und sie singen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Das Lied des Lammes. Denkt daran, dass das Lamm eine wesentliche Bedeutung hatte bei dem Auszug aus Ägypten. Das Passahlamm. Als Gott in Ägypten einherging, um zu töten, sollte diese Plage die Israeliten nicht treffen. Um sie zu verschonen, sollte stattdessen ein Opferlamm sterben an ihrer Stelle. Das Blut des Lammes sollte an den Türpfosten gestrichen werden. Und der Herr sprach, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Und so wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. In gleicher Weise ist auch beim größeren Exodus das Lamm von entscheidender Bedeutung. Warum werden wir eigentlich nicht mit den Plagen vernichtet? Warum dürfen wir dieses Meer des Feuers durchqueren hin zu seinen ewigen Wohnungen? Warum dürfen wir sein in ewiger Sicherheit? Die Antwort ist allein durch das Lamm. Das Lied Mose besingt die große Befreiung und Erlösung Gottes. Das Lied des Lammes offenbart uns, durch wen Gott diese große Erlösung bringt. Allein durch das Lamm. Das Lamm, das geschlachtet wurde. Das Lamm, das sein Blut vergossen hat. Wir haben gelesen von diesem Lamm in Kapitel 5. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie, unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Wer das Meer durchquert, wer Gottes Gericht übersteht und sicher durchquert, ist allein in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit aufgrund des Lammes. Nicht aufgrund dessen, dass wir stark wären, dass wir es verdienen, dass wir besser sind als die Ägypter, die Bewohner dieser Erde. Allein durch das Lamm. Rettung ist allein möglich durch Jesus Christus. Achte darauf, diese Überwinder hier besingen nicht ihren Heldenmut, ihre Kraft, ihren Sieg. Und sie haben viel durchstanden. Sie haben viel überwunden. Sie haben das Tier und das Bild und die Zahl des Tieres überwunden. Sie haben ihre Knie nicht gebeugt. Und doch geben sie sich selbst keine Ehre. Und doch besingen sie nicht ihre Heldentaten, sie besingen allein Gott in der Höhe und das Lamm. Ja, sie haben große Opfer gebracht, aber sie schauen allein auf den einen, der das große Opfer gebracht hat, um sie zu erlösen, das Lamm. Ab Vers 3, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, das ist ein Lied über Gott ist, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nation. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Sie haben Hafen Gottes in der Hand. Gott rettet sie nicht nur, er stattet sie dann auch aus, dass sie ihm Lobpreis und Anbetung bringen. Von Anfang an bis zum Ende. Es ist sein Werk der Erlösung. Sie beten ihn an mit Hafen Gottes in der Hand. Und hier steht kein Mensch im Mittelpunkt. Hört, was sie sagen. Sie besingen die heiligen Eigenschaften Gottes. Und wenn ich dir eins nennen müsste, wozu die Offenbarung geschrieben wurde, denn dazu, dass du deine Augen abwendest von dieser gottlosen Welt und von deiner eigenen Kraft und hinschaust und deinen Gott siehst, wie herrlich und heilig und erhaben ist, wie mächtig er ist zum Kampf, um jeden von euch sicher in die Ewigkeit zu bringen. Siehe dein Gott. Es ist der Herr, Gott, der Allmächtige. Das heißt, der einzig wahre Gott, und alle Götzen Ägyptens sind nichtig. Es heißt im Buch Exodus, dass der Herr durch die Plagen nicht nur die Ägypter straft, sondern auch alle Götter Ägyptens, alle falschen Götzen niedermacht. Seine Macht, die Macht des lebendigen Gottes, kennt keine Grenzen. Ihm ist kein Ding unmöglich. Er herrscht über alles und jeden. Und wenn er will, stürzt er das Königreich Ägyptens mit seinem kleinen Finger. Seine Macht ist uneingeschränkt. Er ist stärker als alle Herrscher, stärker als jedes Imperium, stärker als jedes Königreich auf Erden. Er ist gerecht und wahrhaftig in all seinen Wegen. Er missbraucht seine große Macht nicht zu Unrecht wie die Ägypter, wie der Pharao. Er ist gerecht und wahrhaftig auf all seinen Wegen. Er ist der gerechte Richter. Er kennt keine Lüge, keine Bestechung, keine Korruption. Er ist vollkommen auf all seinen Wegen. Er ist wahrhaftig und gerecht. Sein Strafgericht über Ägypten, über diese Welt, über den Pharao und den Antichristen, über alle, die sich ihm widersetzen, ist gerecht. Es ist kein Tadel an ihm. Er ist der König, nicht nur über Israel, er ist der König über alle Nationen, alle Völker, alle Menschheit. Alles ist ihm unterworfen. Er hat die Vorrangstellung, er hat die Vormachtstellung. Die Frage wird gestellt, wer sollte ihn nicht fürchten? Wer sollte ihn nicht fürchten? Er allein ist heilig. Das heißt, er ist unvergleichlich, ohne Sünde und tadelig, abgesondert von aller Verfehlung, von aller Schwachheit, von aller menschlichen Korruption. Wer sollte ihn nicht fürchten? Er ist kein stummer Götze. Er ist der lebendige Gott, der mächtige, der furchterregende Retter, der sich über sein Volk erbarmt. Und nun lass uns drittens fragen. Was bedeutet dieser Exodus dann für dich? Noch einmal Vers 4. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Die Frage, die hier gestellt wird, lautet, wer sollte diesen Gott nicht fürchten? Wer? Du? Du willst ihn nicht fürchten und ihm keine Ehre geben? Willst du nicht verherrlichen seinen Namen, denn er allein ist heilig? Willst du ihn nicht ehren und anbeten? Willst du sagen wie der Pharao, ich kenne diesen Gott nicht und ich gehorche ihm nicht? Willst du dein Herz verhärten wie der Pharao? Es heißt hier, alle Nationen werden kommen. Das heißt, jedes Knie wird sich beugen, auch alle Ägypter und selbst der Pharao, jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wir sehen hier in unserer Mitte einen Vorgeschmack darauf, dass alle Nationen den Herrn anbeten. In unsere Mitte kommen Menschen aus Deutschland und Bulgarien und Russland und China und England und Amerika und Österreich und Kolumbien und Peru und wo sonst auch immer her. Der Herr ist furchtgebietend in Heiligkeit und in Macht. Wer sollte ihn nicht fürchten? Wer ihm widersteht, wird untergehen wie der Pharao und wie das Heer Ägyptens. Du sollst wissen, du bist bei diesem Exodus dabei. Die Frage, die sich stellt, ist, auf welcher Seite du dich befindest, wirst du untergehen, vernichtet in dem Feuermeer des Zornes Gottes über diese Welt? Oder wirst du stehen und erscheinen auf der Seite des Thrones Gottes, im glänzenden, gläsernen Meer, in ewiger Sicherheit und ewiger Freude, den Herrn ewig preisend mit den Harfen Gottes? Auf welcher Seite wirst du stehen? Wie kannst du auf seine Seite kommen? Allein durch sein Erbarmen. Allein durch seine Gnade, allein durch das Blut des Lammes, allein durch das Opfer Jesu Christi. Du musst kommen zu Christus, zu dem Lamm Gottes und musst dich ihm unterwerfen. Du musst kommen und niederfallen vor seinem Angesicht und ihm bitten, dass er dich verschont vor dem kommenden Gericht Gottes, vor seinem Zorn. Du musst zu ihm kommen und sagen, bedecke mich mit deinem Blut. Reinige mich durch das Blut des Lammes. Ich will dir dienen, ich will dein sein, ich will in alle Ewigkeit bei dir sein und dich zu preisen. Gestern auf der Straße sprach ich mit einer alten Dame und sie sagte, für mich ist alles zu spät. Es kommt der Tag, wo es heißt, dass Gott sich hüllt in dunklen Rauch und kein Gebet dringt mehr hindurch. Es kommt der Tag, wo niemand mehr eingehen kann in den Tempel Gottes, um Fürbitte zu leisten. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Komm zu Christus, dem Lamm Gottes. Er kann dich bedecken mit seinem Blut und dich retten vor dem Zorn, der kommt, der sicher kommt. Der Exodus wartet auf uns alle. Komm zu Christus, solange es noch möglich ist. Und all jene von euch, die gläubig sind. Für euch wurden diese Worte aufgeschrieben. Die gesamte Offenbarung wurde dafür geschrieben, dass ihr ausharrt in der Wanderung durch diese Wüste. Dass ihr ausharrt, auch wenn ihr euch fühlt wie in Finsternis, inmitten eines Meeres, wo ihr glaubt, das Wasser könnte zusammenbrechen auf euch, verfolgt von den Feinden. Selbst wenn du manches Mal denkst, dass du durchs Wasser, durch die Fluten gehst und ertränkst, durchs Feuer, als ob das Feuer dich verzehrt, der Herr spricht in Jesaja 43. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich geliebt hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir und durch die Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen, denn ich, der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, ich bin dein Retter. Ägypten ist bedrohlich und furchteinflößend und auch beeindruckend in ihrer Macht. Man könnte fragen, wer sollte sich nicht fürchten vor diesem Pharaon, vor Ägypten, vor der Heeresmacht? Wir könnten fragen, wer sollte sich nicht fürchten vor dieser Menschheit, die vor Gott rebelliert und ihm widersteht, die Christen verfolgt und ihnen das Leben bitter macht. Allein die sollten sich nicht fürchten, die jemand Größeres fürchten. Alle Gottesfurcht treibt alle Menschenfurcht aus. Es heißt über Mose in Hebräer Kapitel 11, hör mal her, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf seine Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs, des Pharaos, nicht. Denn er hielt standhaft aus, und jetzt hör mal genau hin, als sehe er den Unsichtbaren. Er hat keine Furcht vor dem Pharao, denn er sieht den Unsichtbaren. Er verlässt die Familie des Pharaos und den Reichtum und den Genuss der Sünde, um mit Christus Schmach zu tragen. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer über trockenes Land, während die Ägypter sie versuchten und verschlungen wurden. Harre aus. Der Glaube an Gott ist es, der die Welt überwindet. Richte deine Augen weg von dem Pharao und von Ägypten und bete den Herrn an, der dich rettet. Schaue auf die heiligen, herrlichen Eigenschaften deines Herrn und halte standhaft aus, so als sehest du den Unsichtbaren, so als sei der Exodus schon vollzogen, so als würdest du jetzt schon stehen am gläsernen Meer mit der Harfe Gottes in der Hand. Als sehest du den Unsichtbaren, dessen Werke groß und wunderbar sind, der Herr, der Allmächtige, der gerecht ist, wahrhaftig in all seinen Wegen, der König der Nationen, gefürchtet und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. O wer, o Herr, sollte nicht fürchten und verherrlichen deinen heiligen Namen. Alle Nationen werden kommen und dich anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Und so kommen wir, Herr, und beten dich an, beugen uns vor deiner Majestät und deiner Herrlichkeit und deiner Macht. Mit Furcht und Zittern erscheinen wir vor deinem Angesicht und wissen, dass wir nichts anderes verdienen als die Plagen Ägyptens, als die Schalen voll deines Grimmes, des Zornes Gottes in Ewigkeit. Doch Herr, bevor du dich hüllst in Rauch, bevor du dich hüllst in deinem Zorn und kein Gebet mehr hindurchdringt, flehen wir, o Herr, wir rufen an den Namen des Herrn. Und flehen, dass du Erbarmen mit uns hast und uns rettest und uns, dein Volk, hindurchführst durch das Meer deines Zornes. Uns hindurchführst auch durch den Zorn der Nationen, die sich auflehnen gegen dich und dein Volk. Dass du uns treu hindurchführst, dass du uns den Glauben bewahrst, dass wir nicht zurückschauen auf Ägypten, dass wir nicht zurückgezogen werden zu den Angeboten der Sünde Ägyptens und des Götzendienstes. Götzendienstes, Herr, sondern dass wir kommen und gerne die Schmach Christi tragen und glauben und dir folgen und das Blut des Lammes im Glauben beanspruchen für uns. O Herr, hab Erbarmen mit uns, sieh uns gnädig an und lass uns auf dich schauen. Und Herr, diese Zeit, wo wir jetzt noch wandern in Finsternis, aber geleitet durch die Feuersäule deiner Gegenwart, bitten wir dich, dass du uns jetzt schon füllst mit großem Lobpreis, dass du uns jetzt schon füllst mit tiefer Anbetung, dass Ägypten an Glanz verliert, dass die Furcht vor dem Pharao vertrieben wird, dass wir allein auf dich blicken und dir im Glauben folgen und ankommen werden durch deine Gnade, der du uns bewahrst in der Kraft Gottes. Herr, erfülle uns mit Anbetung, erfülle uns mit Lobpreis, auf dass wir dich ehren und dich verherrlichen, Herr, weil du es wert bist. Gepriesen sei dein Name. Amen.